und da hilft es natürlich, so ein Team zu sein, ne? dass man sagte, okay, zusammen gegen die Welt ist besser als alleine gegen die Welt.
Hi und willkommen beim Lektoratspodcast. Ich bin Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat und heute geht es um das Inhaltslektorat eines Science-Fiction-Romans namens Deep Space Band 1, die verlorene Station von Jonas Simmons. Und zu Gast sind bei mir die beiden Co-Autoren hinter dem Pseudonym Jonas Simmons, Jan Übernickel und Sven Piorkowski vom Agyra Spiedes Verlag. Hallo Jan, hallo Sven.
Hallo Xenia.
Hallo Xenia.
Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Sven Piorkowski, bin 44 Jahre alt. Beruflich bin ich in der IT-Branche als Berater tätig und habe eigentlich eine ganze Menge Hobbys, eigentlich viel zu viele. Die Zeit reicht nicht immer aus. Das Schreiben natürlich mache ich nebenbei sozusagen als Hobby. Bin ich hauptberuflicher Autor. Ich habe noch den Computer. Ich probiere mich aktuell im mittelalterlichen Fechten aus.
Nice.
Wir spielen auch noch Tabletop-Rollenspiele und Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ja, und ansonsten, wenn das noch nicht reicht, haben wir eine ganze Menge Haustiere und ein recht großes Haus, was auch noch versorgt werden will.
Genau. Mein Name ist Jan Übernickel. Ich war lange Softwareentwickler und Softwarearchitekt, leite jetzt eine Softwareentwicklungsabteilung in einem größeren Konzern. Ja, Hobbys habe ich auch einige. Allen vorweg das Bogenschießen, zu dem ich aber auch leider nicht so oft komme, da ich mit meinen Kindern auch ziemlich ausgelastet bin und mit dem Job natürlich. Ja, und ansonsten ist der Garten auch immer da und will gefordert werden.
Bogenschießen und Fechten macht ihr beide. Das ist ja sehr spannend. Im Grunde heißt es, in der Apokalypse sollte man euch beide dabei haben.
Ja, zumindest. Genau, wenn man den Film trauen kann, dann sind das wirklich Fähigkeiten, die da vielleicht hilfreich sind.
Genauso wie der Umgang im Garten. Ich glaube, das ist auch besonders hilfreich, vielleicht sogar noch hilfreicher.
Bestimmt ist das hilfreicher, ja. Und auch die angenehmere Tätigkeit.
In der Tat, ja. Die Ernte war dieses Jahr nicht schlechter, zumindest die Tomaten- und Kartoffelernte bei mir.
Sehr vielversprechend für die Apokalypse. Ich merke mir das, ich schreibe mir das auf. Okay, bevor wir loslegen, würde ich einfach mal den Klappentext erstmal vorlesen und euer Buch vorstellen. Und zwar, wir schreiben das Jahr 2731. Die Föderation bittet das technologisch weitaus fortschrittlichere Deep Space Konsortium um Hilfe, um seltsame Energieanomalien auf einer ihrer Kolonien zu untersuchen. Mit dem Forschungsschiff Esquilab macht sich der bekannte Wissenschaftler Dr. Brunner mit einer kleinen Crew auf den Weg. Darunter sind der Forschungsassistent Mark Lambert und die Offiziersanwärterin Alice Pearson. Für Mark und Alice wird es eine Reise voller Abenteuer, auf der sie, weit von ihrer Heimat entfernt, auf sich allein gestellt sind, um den Gefahren einer unbekannten Station zu begegnen. An ihren Entscheidungen hängen aber nicht nur ihre eigenen Leben, sondern am Ende auch die ihrer Freunde und vielleicht sogar die Zukunft des gesamten Konsortiums. Es werden ja jetzt auch die Lesenden oder in dem Fall die HörerInnen, eine Menge rausfinden über das Buch in unserem Gespräch. Und dabei ist wahrscheinlich die größte Frage, die ich mir auch stellen würde, muss ich sagen. Ihr schreibt ja beide unter dem Pseudonym Jonas Simmons im Agyra Spiedes Verlag, den ihr beide gegründet habt. Das heißt, ihr arbeitet im Team. Wie teilt ihr euch dann die Arbeit im Team auf? Und gibt es da klare Rollen oder wechselt ihr zwischen den verschiedenen Aufgaben? Wie sieht es aus bei euch?
Kommen wir später auch nochmal drauf, denke ich, aber ich habe sehr viel an dem Weltenhintergrund entwickelt, auch vorentwickelt, bringe da halt auch Charaktere und Szenen weiterhin ein. Die Hauptlast des Schreibens trägt definitiv Sven. Ich bin da immer der Kritiker, wo ich das dann halt gegen die Charakter versuche zu spiegeln oder halt auch sage, so, funktioniert die Szene für mich oder nicht. Genau, aber das ändern wir meistens auch gar nicht. Also natürlich bringt Sven genauso Szenen und Charakter ein, aber das machen wir dann halt auch wirklich so als Co-Autor. Aber das Schreiben, das liegt bei Sven.
Also setzt ihr euch dann quasi zusammen und brainstormt oder wie sieht das dann aus?
Genau, also das wird machen wir öfters, dass wir halt auch so telefonieren oder halt so einen Videochat machen oder uns wirklich dann auch bei einem von uns vor Ort treffen und dass wir das dann mal ausdiskutieren. Dann springen wir vielleicht auch ganz viel hin und her zwischen den Zeiten und zwischen den Büchern, die dann noch kommen. Und dann überlegen wir uns halt wirklich so, ja, wie sollte die Geschichte weitergehen, wie sollten sich die Charaktere entwickeln, ist das schon der richtige Zeitpunkt für etwas? Das sprechen wir uns ab.
Also für mich klingt das auf jeden Fall, als wäre die Arbeit im Team sehr bestärkend. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie manchmal frustrierend sein kann. Stichwort Kompromisse eingehen und sowas. Wie ist das bei euch? In welchen Momenten ist diese Arbeit herausfordernd? Und wann arbeitet ihr gerne im Team? Wenn ich das fragen darf.
Natürlich, natürlich. Es ist halt so, klar sprechen wir uns auf der einen Seite ab, aber ich kann jetzt nicht zwei Zeilen schreiben und dann wieder nachhaken, war das okay oder muss da was geändert werden. Das heißt, ich schreibe eigentlich meistens erstmal größere Blöcke, allein noch, um in den Flow zu kommen. Und hinterher schaut sich das Jan dann an und sagt dann, ob ihm das so weit gefallen hat oder wo man noch was ändern könnte. Und wie Jan auch eingangs gesagt hat, er hat die Welt zuerst mal ins Leben gerufen nach seinen Vorstellungen. Das war ein Prozess, der war noch vor dem Schreiben oder lange vor dem Schreiben da. Und da war jetzt auch nur marginal dran beteiligt. So, deswegen muss ich mich auch immer mal wieder rückversichern, ob ich die Welt so beschreibe, wie er sich das vorstellt, was dann nicht immer so weit passt. Aber wie du schon sagst, da muss man Kompromisse schließen können. Und da muss man mit den Kommentaren natürlich umgehen. Und manchmal ist es dann so, man hat mehrere Seiten geschrieben und muss dann ganz am Anfang vielleicht noch was ändern, ne, weil es nicht passt. Und dann muss man gucken, dass der Rest des Textes dann immer noch dazu passt. Das ist natürlich die Herausforderung. Mhm. Frustrierend würde ich das jetzt nicht nennen. Ne? Ich meine, wir verstehen uns ganz gut soweit. Sonst würden wir, glaube ich, auch nicht zusammen schreiben. Aber wenn diese Kommentare auch einigermaßen zeitnah kommen, dann geht das eigentlich meistens noch. Ne? Es wäre jetzt was anderes, das halbe Buch ist geschrieben und dann kommen die ersten Kommentare, das passt mir aber ganz am Anfang nicht. Ne? Ja. Aber natürlich, wir überarbeiten eigentlich ständig, hinterfragen auch viel kritisch, nicht nur Jan, das tue ich selber auch. Und es ist immer ein Dialog und wir finden immer einen Kompromiss. Das ist halt das Schöne daran. Es ist nicht so, dass ich jetzt sehe, dass mir hier diktiert wird, ne, sondern wenn ich sehe, dass man das auch anders lösen könnte, dann reden wir darüber und dann passt das am Ende.
Ja, dann kann man halt auch immer ein bisschen tiefer gehen im Lektorat, wenn da halt eben dann schon so viel überarbeitet wurde. Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, eigentlich zusammen ein Buch zu schreiben, also auch speziell im Genre Science Fiction?
Da muss ich jetzt ein klein bisschen ausholen. Also bei mir hat das Ganze mit dem Pen-and-Paper-Rollenspielen angefangen. Das bedeutet, ja, man hat eine Gruppe von, reden wir jetzt mal im Fantasy-Sektor, man hat eine Gruppe von Leuten vor sich, die irgendwelche Abenteurer spielen und einer in dieser Runde ist immer der Spielleiter, der sich halt die Geschichten ausdenken muss, der die Bösewichte ausdenken muss und so weiter. Und ja, das war dann meistens ich oder eigentlich fast ausschließlich ich. Die Gruppen haben natürlich mal gewechselt, da habe ich dann noch Jan irgendwann kennengelernt. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, es ist schön und gut, ne, diese Abenteuer sich auszudenken und von den Spielern gespielt zu sehen, aber dann ist irgendwann die Runde vorbei. Und das Abenteuer landet dann quasi in der Vergessenheit. Und ja, niemand anderes kann Teil daran haben. Und da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht kann man ja das ein oder andere mal irgendwie als Geschichte, als Buch veröffentlichen. Und ja, da habe ich dann ein Fernstudium, kreatives Schreiben mal angefangen und auch abgeschlossen. Cool. Und da war immer noch nicht so der richtige Funke da, zu sagen, so jetzt mache ich das jetzt mal. Und ja, der Trigger dann am Ende war eigentlich tatsächlich auch Jan, der mir seine Welt vorgestellt hat. Science Fiction halt ist jetzt nicht so ganz mein ursprüngliches Genre. Also ich komme eigentlich mehr aus der Fantasy-Ecke als aus der Science-Fiction-Ecke.
Ach, spannend, aber, das wusste ich gar nicht.
Aber von ihm kam so die Idee und auch so der ursprüngliche Drive, da mal mit anzufangen. Und manchmal braucht man das ja. Man kennt das ja auch im Sport. Wenn man alleine Sport macht, dann hat man meistens nicht so die Motivation, als wenn man zu zweit Sport macht.
Das und stimmt, ja.
Das ist uns hier, glaube ich, ganz ähnlich gegangen.
Genau. Ja, also ich hatte an dieser Welt halt länger gearbeitet, auch aus dem Rollenspiel heraus, dass ich sagte, so, ich würde gern mal so ein Science-Fiction-Setting spielen. Also Fantasy ist okay und dann einige andere Science-Fiction-Rollenspiele, die haben mir halt nicht so gefallen oder waren halt zu nah an irgendwelchen bekannten Serien oder so. Und dann habe ich gesagt, so, das gefällt mir alles nicht. Auch die einige Welten, die passten halt nicht. Und dann gab es, es gibt so ein Rollenspielsystem, das relativ generisch aufgebaut ist. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht könnte man ja dafür dann so ein Setting bauen. Und damit habe ich dann angefangen und dann immer so nebenbei ja halt so Techniken oder wenn ich über irgendwie einen wissenschaftlichen Artikel gestolpert bin, dann hat sich das so verbunden mit den Ideen. Dann habe ich gesagt, so, ja, das könnte man ja eigentlich da so einbauen.
Ah,
und damit
sich
über die Laufe der Zeit diverse Dateien angehäuft. Und dann schlummerte das quasi so auf meiner Festplatte. Weil natürlich dann, Sven und ich kennen uns jetzt irgendwie seit 2002, 2003 ungefähr. Da haben wir natürlich dann Rollenspiele gespielt und er hat erzählt, dass er das Pferdestudium gemacht hat. Und dann dachte ich halt irgendwann mal so, ja, also ich werde nicht dazu kommen, Rollenspielleiter zu werden für dieses Science-Fiction-Setting. Aber vielleicht können wir ja einfach in der Welt mal eine Geschichte schreiben. So. Erstmal nur eine Geschichte irgendwie. Und damit bin ich dann, wie Sven ja gesagt hat, auf ihn zugegangen. Dann haben wir so ein bisschen drauf rumgekaut. Und dann habe ich meine Geschichte so erzählt. Die ging schon, also in der Welt, ein paar Jahrzehnte in dieser Welt umfasst das. Ja, und dann fing das irgendwie an. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass wir da beide richtig Spaß dran hatten, uns daraus auszutauschen. Sven hat geschrieben, ich fand das super. Am Anfang auch quasi haben wir das in Google Docs gemacht. Das heißt, ich konnte live sehen, wie Sven schreibt. Und konnte live direkt antworten. Das haben wir dann irgendwann mal aufgegeben. Aber das war schon ja, sehr inspirierend und hat besonders viel Spaß gemacht. Und daraus ist dann das geworden, was es heute ist.
Jetzt muss ich sagen, habt ihr mich fast auch überzeugt, dass ich mir einen Schreibbuddy suche. Ich habe das vorher immer gemieden eigentlich, aber jetzt, das klingt wirklich schön. Also gerade dieser Motivationsschub, das ist ja das Größte eigentlich immer beim Schreiben, was man immer wieder braucht, dass man auch wirklich mit dem Buch dann fertig wird oder bei euch eine neunbändige Reihe. Gab es denn etwas ganz Konkretes, also jetzt gerade bei dieser Geschichte, bei dieser Welt, was euch dazu inspiriert hat, diesen Roman zu schreiben? Also eine bestimmte Situation, ein Dilemma, ein Charakter, ein Setting?
Also als ich damals anfing, war das natürlich auch inspiriert von verschiedenen Science-Fiction-Romanen, die ich gelesen hatte und auch den verschiedenen Welten, die man so aus verschiedensten Science-Fiction-Serien kennt. Und die haben teilweise die Stories, die mir gefallen haben, können sie ja dann nicht, ne? Also wenn das halt so eine Serie ist, dann ist es halt eine Episode, vielleicht mal zwei mit einem Cliffhanger oder so, aber ja, wirklich so eine lange Geschichte zu erzählen, das funktioniert halt nicht. Später wurde es besser in einigen Serien. Ich habe auch einige Fantasy-Reihen gelesen, die dann wirklich über 12 Bände so eine riesen Geschichte aufbauen. Mhm. Und das hat mir so unheimlich gefallen. Und das habe ich für Science-Fiction de facto bisher nicht irgendwo gesehen. Also klar gibt es mit mehreren Bänden oder so, aber dann ist es halt irgendwie nur eine Figur, die ganz viel erlebt und so, also immer die gleiche Figur, die was erlebt, nicht so eine ganze Welt. Und dann vor allem auch den Blick auf mehrere Fraktionen, die dann in dieser Welt existieren. Oft ist das dann irgendwie der Blick aus einer Fraktion und die anderen sind zwar da, aber die werden dann auch gar nicht vertieft. Und all diese Sachen dachte ich so nicht, ich möchte gerne eine Welt erschaffen oder auch ich möchte von dieser Welt lesen und all diese Dinge dann halt erfahren. Und das hat mich dann auch gleich dazu gebracht, auch viele Nebenfiguren dann auch mit einzuspleißen, sozusagen, die dann auch immer wieder auftauchen. Natürlich, der Rollenspiel-Background hat mich inspiriert, dass man sagt, so, es sind halt irgendwelche Leute. Natürlich sind das halt dann die Charaktere und die Helden, aber prinzipiell geht das ja so los, dass irgendein ein Charakter irgendwie in so eine Situation geworfen wird und dann anfängt. Mhm. Und dann irgendwie schließt sich das immer mehr an. Und ja, das fand ich halt, also das war die Idee dahinter, wo ich sagte, das würde ich gerne mal lesen in einem Science-Fiction-Setting. Und das gab es halt nicht. Oder ich bin noch nicht so wirklich darüber gestolpert, auch wenn ich ganz viele Sachen gelesen habe.
Ja.
War mir das immer nicht genug. Und ich denke, da ist wirklich da fehlt irgendwas in der Welt der Literatur. Und das war halt so der Trigger, wo ich sagte, ich möchte über meine Welt was lesen. So, und damit bin ich dann noch Sven zugegangen.
Das ist schön. Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auch tatsächlich keine längere Science-Fiction-Reihe ein, die ich gelesen habe. Also schon ein paar Teile, dann vielleicht drei Teile oder sowas. Ich mag das ja auch immer sehr gerne, wenn es dann so große Welten sind, die dann aufgebaut werden. Und ich finde, das ist dann auch immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, in diese Bücher dann einzusteigen, ja. Wenn es so eine große Welt ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Habe ich eigentlich die richtige Anzahl gesagt? Sind es wirklich 9 Bände, die ihr plant?
Das ist der Plan, ja. Mhm. Jetzt, wie soll ich sagen, eigentlich so ab Band 6 oder 7 war uns dann ungefähr klar, was der Umfang am Ende sein soll. Aber ja, genau, 9 Bände sind zumindest in Planung.
Okay, das finde ich sehr spannend, dass ihr das auch so genau wisst. Das heißt, euer Schreibprozess ist ja schon sehr, also es klingt, als wäre es sehr, sehr gut ausgefeilt und sehr gut geplant. Könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das macht?
Gleich am Anfang wussten wir nicht, wo wir hinkommen. Ganz ehrlich, da mussten wir erstmal den Anfang finden und die Settings finden und auch den Bogen dann spannen. Aber das kristallisierte sich dann alles mehr oder minder, wie gesagt, so bei Band 6, 7 etwa heraus. Wir haben tatsächlich bis Buch 7 soweit schon mal vorgearbeitet. Buch 8 war in Arbeit, wo wir mit dem Lektorat angefangen haben. Dann haben wir da erstmal Pause gemacht. Dann war das Lektorat vorbei. Dann haben wir da ein bisschen weitergemacht. Dann sind wir rausgekommen, haben wir veröffentlicht den ersten Band. Und jetzt haben wir erstmal wieder eine Pause, weil wir jetzt natürlich Band 2 vorbereiten müssen. Wir hatten eigentlich recht schnell erstmal die Idee zu sagen, wir haben ja mehrere Fraktionen in unserem Universum hier und jede Fraktion soll irgendwie zu Wort kommen. Und die haben alle ihren eigenen Plot erstmal, die sich aber, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, sich am Ende alle irgendwie verknoten. Und dann zusammenfinden. Und das muss natürlich erstmal soweit stehen, damit man das am Ende noch sagen kann, okay, machen wir 8, machen wir 9 Bücher, wie teilen wir das am besten auf? Aber ich glaube, nach 7 Bänden, die wir jetzt schon haben, können wir ganz gut abschätzen, wie viel wir brauchen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mit 9 auskommen werden. Wobei wir natürlich noch weiter denken und auch weiter sind, dass wir sogar tatsächlich eine zweite Reihe uns schon mal gedanklich ganz grob zusammengezimmert haben.
Ah, das ist schön. Beruht die dann ein bisschen auf den jetzigen Romanen oder ist das nochmal eine komplett neue Welt?
Nee, die beruht auf den Romanen, ist das gleiche Universum, spielt etwas später, aber mehr verraten wir jetzt mal nicht.
Spannend. Ja, aber das ist doch schon mal ein schöner Ausblick für die Lesenden, um sich in diese Reihe dann zu verlieben, weil dann wissen sie auch, dass sie dann noch lange etwas davon haben. Dass die Welt riesig ist, ist natürlich erstmal ein großer Vorteil für die Lesenden. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch zahlreiche Orte, die interessant sind. Das bietet dann ja auch wieder zahlreiche Möglichkeiten für die Romane. Was war für euch im Weltenbau, für eure Sci-Fi-Welt, da besonders schwierig und wie habt ihr diese Welt entwickelt?
Also die Welt an sich fing mit der namensgebenden Fraktion Deep Space an. So, das hatte ich relativ schnell den Kontext dazu, der in dem ersten Buch auch gar nicht so beschrieben wird, außer dass sie halt dann technisch sehr weit fortgeschritten ist. Und dann dachte ich aber, das reicht mir nicht. Und vor allem, was ist denn mit den anderen oder gibt es andere Fraktionen? Sollte es andere Fraktionen geben? Und ich kam dann sehr schnell darauf, dass also natürlich gibt es dann mindestens noch zwei für mich. Das war relativ schnell klar. Und dann hatte ich halt überlegt, was macht die denn aus? Was machen diese drei Fraktionen aus? Das hat ein bisschen Zeit gekostet, weil ich auch definitiv, also sie brauchen ja Gemeinsamkeiten, das ist ja alles Sci-Fi und alles futuristische Welten. Aber ich wollte, dass es halt da Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie die strukturiert sind, dass man da natürlich auch für das Buch dann halt auch Konflikte dann erstellen kann. Aber am Ende fiel alles so an seinen Platz und vieles war dann auch wirklich inspiriert. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, so wirklich, wenn man dann die Newsfeed über, sei es aus der Softwareentwicklung oder allgemein aus der Wissenschaft so verfolgt, was ich so nebenbei so ein bisschen tue, da kamen dann wirklich Ideen, wo man sagt, so was, wenn wir das heute haben, so wie könnte sich das dann wirklich in ein paar hundert Jahren entwickelt haben? Natürlich konnte ich mich auch an den vorhandenen Serien und Buchreihen, die es schon gibt, inspirieren lassen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, wo ich dann sagte, okay, das gefällt mir ganz gut, aber mit einem Twist irgendwie hier. Ja. So, ne? Was wäre, wenn das doch ein bisschen anders wäre als da beschrieben? Mhm. Was ist, wenn ich die Idee, die irgendwo aufgegriffen wird, einfach so weiterspinne? Und mit den drei Fraktionen passte das irgendwann. Und dann hat Sven ja auch noch Dinge einfließen lassen. Und für mich wurde die Welt ja immer runder sozusagen. Und dann wieder aus dem Rollenspiel heraus waren viele Sachen dann halt auch generisch entwickelt. Also wir haben diverse Sternensysteme mit Planeten und Raumstationen und Schiffen. Und da findet man halt relativ viel, wo man sagt, okay, da kann ich halt auch generisch erstmal was entwickeln. Dann habe ich erstmal so ein Grundsetting und dann kann man das weiter ausbauen.
Im Grunde Schritt für Schritt.
Jo. Ja, na, dazu kam dann auch zu diesem technischen Ansatz, den wir da gewählt haben, ne, dass wir da schauen, was wäre realistisch. Also wir schreiben jetzt hier keine Hard Science Fiction, wo alles wirklich physikalisch erklärt sein muss und wird in den Büchern, sondern trotzdem haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie es halt sein könnte. Ne? Da gehörte dann nicht nur die Technik dazu, sondern wir haben auch in einer Excel-Liste vielzeiliger Zeitlinie aufgeschrieben, was so passiert. Ach, krass. In den 700 Jahren, wovon wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil jemals überhaupt in den Büchern mal beschrieben wird. Das, was dann so wichtig ist, sage ich mal. Aber für uns vom Schreiben oder auch ja, vom Worldbuilding her, war es halt wichtig, auch diese Entwicklung mal so vor Augen zu haben, was ist passiert, was hat wozu geführt. Und teilweise war ich ein bisschen erschreckt, wo ich das gemacht habe. Also ich habe damit angefangen, Jan hat sich das angeschaut, so wie wir halt auch geschrieben haben. Und ja, es könnte wirklich so kommen, so ne, mit Dingen. Ne? Also da passieren Rohstoffkriege und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ne, ob das zu viel gespoilert ist, aber ich glaube nicht, wenn ich sage, dass die Erde in unserem Band eigentlich nur noch ein Wrack ist, was ziemlich kaputt ist und ganz andere Welten da sind, die viel, viel attraktiver sind, sage ich mal. Aber trotzdem spielt die Erde in unseren Bänden auch noch eine Rolle. Das war teilweise ein bisschen erschreckend, aber auf der anderen Seite haben wir das, glaube ich, auch gebraucht, um den Stand zu haben, wo unsere Bände anfangen, ne, in 700 Jahren Entfernung, sag ich mal, um zu wissen, was da so passiert ist. Ne? Das war uns auch ganz wichtig.
Ja, dazu kam auch, dass diese Zeitlinie auch dazu geführt hat, dass wir dann gewisse, also die Fraktion gab es ja schon, aber dann gewisse Interessensgruppen innerhalb der Fraktion haben sich dann auch so von alleine so herausgebildet. Ne? Wir sagten so, ja, was ist dann in den 700 Jahren passiert? Wer hat da die Fäden in der Hand gehabt und wie ging es dann weiter? Und allein diese Überlegung dieser Nebenschauplätze, die hat halt dazu geführt, dass ganze Organisationen entstanden sind, aber auch Charaktere, die dazu gehören und die dann wieder in Einfluss nehmen auf die Geschichte.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr fließenden Prozess, dass ihr quasi auch der Geschichte gefolgt seid, wo sie euch hinführt. Und nicht unbedingt irgendwie euch an alle Punkte, die ihr vorher drin haben wollt, gehalten habt, sondern quasi diesem, ja, fast natürlichen Prozess gefolgt seid.
Die Hauptstory ist über die Jahre eigentlich recht stabil gewesen und auch geblieben. Aber das, wie wir einige Punkte einfließen, wann wir sie einfließen lassen, welche Wege wir gehen und dann auch, wie gesagt, welche Fraktionen wir benutzen, um gewisse Dinge zu erklären oder zu erzählen, was dort passiert, das war ein bisschen mehr im Fluss.
Letztendlich, wenn es ja so eine große Welt ist, ist es erstmal schwierig, dann halt eben am Anfang die ganzen Informationen einzubringen, sie gut zu verteilen, dass man die Lesenden nicht überfordert und nicht gleich irgendwie alles auf einmal erzählt. Wir hatten da ja auch im Prolog so ein paar Startschwierigkeiten. Was war da für euch die Herausforderung?
Ja, der Prolog fängt gleich mit einer großen Herausforderung an, nämlich, also zumindest für uns so, dass in dem Universum natürlich auch künstliche Intelligenz existiert, nur dass sie dort auf unterschiedlichen Ebenen existiert und zum Teil halt auch als echte Person quasi, wie normale Menschen auch herumlaufen und auch entsprechende Rechte haben und so weiter. Und dass diese KI halt nicht als KI gesehen wird, als etwas künstlich Erschaffenes und ja irgendwo aus den Federn eines Menschen Erschaffenes beschrieben wird, sondern als echte Person. Ja, das war am Anfang ein bisschen herausfordernd. Mhm. Das war auch ein Punkt, wo ich mich gut daran erinnern kann, mit Jan des Öfteren im positiven Sinne diskutiert zu haben. Wie soll ich jetzt die KI darstellen? Soll sie unterwürfig sein als ausführendes Wesen oder ist es eine echte Person und am Ende ist es halt das geworden, was es ist, ne? Zumindest für die eine Fraktion, für Deep Space, sind es halt echte Personen. Ne? Das ist wie als wenn man mit einem Menschen spricht oder also es ist deutlich noch anders als heute auf jeden Fall zu sehen und ich glaube auch, was uns auch absetzt von anderen Sachen, wo KIs zwar auch dargestellt werden, aber da sind es dann immer noch irgendwie die, ich sag mal ganz plump, die Roboter.
Also ich hatte immer grundsätzlich den Ansatz, dass nur das zu erzählen, was den Charakteren halt wirklich so auffällt, was neu ist, das war manchmal schwierig. Aber ich glaube, am Ende ist es ganz gut geworden. Und der größte Punkt beim Prolog, da hatten wir ja auch zu dritt dann drüber gesprochen, war so der direkte Einstieg in das Gespräch, das da stattfindet. Statt erstmal von außen irgendeine Szene zu beschreiben und dann, also als ob man ranzoomt und man sieht irgendwie was und dann beginnen die Leute zu sprechen, sondern wir springen jetzt in dem aktuellen Stand direkt in das Gespräch rein, weil man weiß nicht, ob vorher schon was gelaufen ist. Natürlich haben die sich vorher getroffen und irgendwie sind sie ja da hingekommen. Aber das hat das unheimlich stark gemacht am Ende. Also hat mir, aber das war wirklich ein Prozess, hier zu dritt dahin zu kommen.
Ja, ich erinnere mich, dass da der erste Ansatz war, filmisch quasi zu erzählen, also von außen nach innen rein. Und genau, dass dadurch halt eben dieses Perspektivenproblem dann entstanden ist, dass es dann halt eben von auktorialer zu personaler ging. Und jetzt ist es eine Personale von Dr. Brunner, richtig?
Genau.
Gerade bei Science Fiction kommen dann ja auch häufiger mal komplexe Themen und Beschreibungen vor. Also gerade halt Dinge, die komplett neu sind und die Lesende nicht kennen. Da weiß man ja nie als Autorin, ob man jetzt genug erklärt hat oder zu wenig erklärt hat. Gab es da Stellen, wo ihr gestrichen habt oder könnt ihr euch da erinnern, warum?
Ja, da haben wir, also gestrichen vielleicht nicht, aber anders beschrieben, sagen wir es mal so. Wir haben halt sehr viele Themen, die eigentlich allgemein bekannt sind in der Science Fiction. Das ist KI, das ist zum Beispiel Terraformierung. Da haben wir natürlich so Ideen gehabt, wie das so funktionieren könnte und wie das ist. Ganz so, wie wir es eben auch gesagt haben, ne? Nicht zu realistisch oder nicht komplett realistisch oder erklärbar, aber zumindest in einer Art und Weise, wo man als Leser sich so überlegt, ja, könnte so funktionieren. Ja, und da haben wir zum Beispiel bei der Terraformierung, da hatte ich so ganz viele Ideen dazu gehabt und die mussten erstmal alle aufs Papier gebracht werden. Und dann kam dann ein Riesenabsatz dazu, wie das denn alles so sein soll und muss. Und das fand ich dann auch erstmal ganz toll. Und hinterher haben wir dann gedacht, nee, das kann man nicht in einem, ne, da haben wir auch zusammen dann soweit herausgefunden, die Stellen von den Infodumps, wie man die so schön nennt.
Ja.
Und die haben wir, glaube ich, ganz gut aufgeteilt jetzt in einen Teil erzählend und einen Teil einfach im Gespräch auch untergebracht, dass man das dann dort so mitbekommt, so Tröpfchen für Tröpfchen. Und am Ende dann das Ganze auch so ein bisschen, ja, über den Dialog mitbekommt und weniger halt so als großen Brocken vorgeworfen bekommt, ja, und erstmal verdauen muss, was steht denn da eigentlich alles. Und vor allen Dingen auch die Charakterperspektive hat dann da auch eine große Rolle gespielt. Welcher Charakter erzählt das denn jetzt hier gerade oder wundert sich darüber und muss erstmal wissen, was überhaupt damit gemeint ist, weil auch die Charaktere jetzt nicht unbedingt immer untereinander wissen, besonders wenn sie auf unterschiedliche Fraktionen stoßen, was ja de facto im ersten Buch der Fall ist. Ne? Föderation trifft auf Deep Space, beziehungsweise andersherum. Die kennen auch nicht alles, was die anderen können und haben und tun. Mhm. Und auch da haben wir uns dann in die Charaktere hineinversetzen, in Klammern müssen, um dann dort Fragen aufzuwerfen und Antworten zu kreieren und dadurch dann natürlich diese Infodumps besser auflösen zu können und ja, kleiner gestückelt und besser verdaulich abgeben zu können.
Also mir waren am Anfang waren einige technische Beschreibungen waren mir unheimlich wichtig, ich habe mir das alles ausgedacht, ja. Ich wollte das dann lesen und das war mir so wichtig und ich hatte das ja auch in Büchern gesehen, dass das so gemacht wird und dann hatten wir mit dir, Xenia, darüber gesprochen, diese Infodumps. Und das war für mich ein großer Punkt, wo ich dann so, okay, ich nehme das erstmal auf, was du gesagt hast. Und dann habe ich halt ganz viele Bücher aus meinem Regal genommen und nochmal geguckt. Und dann festgestellt, dass die Bücher, wo das wirklich vermieden wird, mir irgendwie auf irgendeiner unterbewussten Ebene damals schon, als ich das gelesen habe, irgendwie besser gefallen haben. Also da, wo es gemacht wird, war es okay. Ja. Und ich habe ich ja so angenommen und wollte das auch machen. Aber im Nachgang, ich sagte so, da, wo es mehr um die Charaktere geht, wo das im Dialog gemacht wird, wo eben nicht so viel erklärt wird, wo auch Sachen offen gelassen werden, also ich das als Autor halt trotzdem weiß, wie ich mir das vorstelle und dann vielleicht irgendwo anders das anders einzustreuen. Das hat mich total überzeugt, so, ne? Und dann und seitdem achte ich auch mehr darauf, dass wir dann wirklich sagen so, nee, hier Sven, hier müssen wir das wieder ein bisschen kürzer handeln oder so. Da ist zu viel Text irgendwie bei irgendwas. Das passt nicht mehr so, ne? Also da hat es bei mir wirklich 180 Grad gedreht.
Ach, das ist ja total spannend. Das ist so ein Insight, den ich selten so bekomme. Also wie sich das Denken dann halt so entwickelt und verändert. Es ist ja aber auch so, dass man sich als Autorin quasi die Privilegien ein bisschen erarbeitet, technische Ausformulierungen zu machen. Also ich meine letztendlich, am Anfang kommen wir mehr in die Welt rein und lernen die Charaktere kennen und wir finden die Welt immer spannender, 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 entwickeln so eine Offenheit für die Welt.
Also mir ist es immer noch wichtig, dass ich diese Idee, die für die Technik existiert, für mich irgendwo beschrieben habe. Dass ich das sage, so funktioniert das, um halt auch Konflikte später irgendwie ausbügeln zu können. Also es gibt ja so oft irgendwie in der Science Fiction, dann passiert irgendwas und dann stellen dann die Fans fest, so naja, das widerspricht ja dann irgendwie, also das, was in Season 1 erzählt wurde, widerspricht irgendwas, was in Season 2 passiert ist. Und das möchte ich nicht. Ne? Also ja. Deshalb brauche ich für mich ein Bild, wie gesagt, nee, so funktioniert das und das sind auch die Grenzen des Systems, was die da haben. Aber das muss ich halt nicht dem Leser alles in so einem Infodump aufdrücken oder so oder erzählen oder eine Geschichte schreiben darüber, wie sich die Raumfahrt entwickelt hat oder so. Das ist in der Welt einfach so und die Charaktere wissen das. Am häufigsten sind sie überrascht, wie Sven schon gesagt hat, wenn sie auf eine andere Fraktion stoßen und sagen, die machen das ja ganz anders. So, dann kann man das nochmal kurz vergleichen, auch in so einem Dialog, aber das ist es dann.
Ihr seid ja jetzt auch schon relativ tief auf die Charakterarbeit eingegangen. Da wollte ich auch nochmal hervorheben, dass Mark, also ja, ich würde sagen, der Protagonist von Anfang an, ja, ein Charakter mit viel Potenzial auch schon war. Also schon direkt in der ersten Version, die ich gelesen habe. Er ist eindeutig flawed, also er hat Probleme mit dem Selbstbewusstsein, was mich schon von Anfang an wirklich total mitgenommen hat, weil ihr das auch vorwiegend auch direkt gezeigt habt und nicht benannt habt, sondern ihn halt eben auf Dinge reagieren habt lassen, wo man gemerkt hat, ah, okay, er hat wirklich so ein bisschen Ego-Probleme. Wie habt ihr diese Charaktere entwickelt und was war euch dabei wichtig? Weil ich finde, es ist gar nicht so einfach, einen Charakter direkt von vornherein da zu haben, der halt auch flawed ist und dass man nicht irgendwie gleich den perfekten Charakter schafft, der alles richtig macht.
Also ganz einfach gesagt, finde ich perfekte Charaktere einfach nicht interessant. Mhm. Das gilt aber nicht nur für Charaktere, das gilt auch, wenn ich jetzt mal wieder bei unserem Fraktion wäre, auch für Fraktionsdenken. Natürlich sind einige besser, andere nicht so technisch fortgeschritten, aber das macht sie jetzt nicht. Nur weil die einen jetzt technisch fortgeschritten sind, heißt das nicht, dass sie perfekt sind. Auch das versuchen wir in den Büchern immer wieder darzustellen, ohne jetzt weit vorauszugreifen. Aber ja, das Deep Space Konsortium ist weit fortgeschritten, aber auch nicht perfekt. Und genauso sind wir eigentlich auch bei den Charakteren vorgegangen. Ne, jeder Charakter, den wir uns da überlegen, die wir jetzt so zu unseren Hauptcharakteren machen, es wird nicht nur bei Mark bleiben, es sind einige Charaktere dabei. Die sind halt alle nicht perfekt und deswegen sind sie greifbar und deswegen sind sie interessant in meinen Augen. Also mich würde jetzt ein Superheld nicht interessieren, der alles mit einem Schnipsen erledigen kann und sich nie Gedanken machen muss, irgendwas falsch zu machen oder der gar keine Fehler machen kann, unsterblich ist und dazu jede Rechenaufgabe in Handumdrehen lösen kann. Das macht halt keinen Spaß zu lesen. Ne? Es macht mehr Spaß zu lesen, wenn man sieht, Charaktere haben Fehler und Charaktere können sich entwickeln und ein perfekter Charakter kann sich halt einfach nicht entwickeln. Wohin soll er sich noch entwickeln? Mhm. Das macht dann halt, ja, das aus, den Charakter, finde ich. Weil wir sind alle Menschen, sag ich mal, und haben alle unsere Fehler und das macht uns interessant einfach.
Ja. Also gerade diese Charaktere dann auch in so eine Situation zu stellen und sich dann zu überlegen, wie würden die reagieren, wie würden wir selber reagieren, wie würden wir reagieren, wenn wir diese Fähigkeit hätten, wenn wir das eben nicht hätten. Ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat, dass wir über Jahre Rollenspiele gespielt haben, aber da ist man ja auch quasi, das ist manchmal, was mich so stört, in, sei es Science-Fiction oder Fantasy-Büchern, diese Charaktere sind übermächtig. Sie haben irgendwie alles dabei. Sie haben, MacGyver hat auch immer alles, kann sofort alles bauen. Also, er braucht halt nur, und dann sagst du, das ist alles, also es ist witzig, das zu lesen bis zu einem gewissen Punkt, aber dann ist es halt unrealistisch, so, ne? Weil man weiß selber, wie man durchs Leben geht und wo man strauchelt und was man denkt manchmal, oh ja, hier brauche ich irgendwie Hilfe und so. Und das ist halt wirklich für das Rollenspiel auch bezeichnend gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, wie andere das Leute, aber ich habe Gruppen erlebt auch, die das dann auch so übermächtig machen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das immer recht realistisch gemacht. Man hat halt seinen Rucksack dabei mit den paar Sachen und dann, was ich, sein Schwert und weiß ich nicht alles. Aber irgendwo hat man dann Grenzen. Dann kommt man halt in so die Situation und denkt sich, tja, blättert seine Blätter so durch und denkt so, ich weiß nicht, wie komme ich hier raus? So, ne? Ja. Und wenn wir das halt in den Roman transportieren, ja, das hat das alles viel lebendiger gemacht, viel, viel realistischer auch in meinen Augen. Und man kann sich halt auch viel besser mit diesen Charakteren identifizieren. Also wenn ich das auch, das Buch oder auch die anderen Bücher immer mal nochmal lese, wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich auch mal zurück und sage so, ah, wo war das, wie war das? Da muss ich sagen, manchmal so, ja, das passt, oder auch heute sage ich dann, ah, das passt nicht. Aber ganz oft ist es, wir haben den Ton getroffen. Also meiner Meinung nach, dass wir sagen so, das ist realistisch, man kann mit den Charakteren mitfiebern, man hat auch mal eine Träne im Auge, wenn irgendwas passiert ist, wo man sagt so, wie das Leben eben ist. So. Und das, ja, ist mir wichtig und wie gesagt, bin ich auch froh, dass Sven das ganz oft auch so einfängt in seinem Schreiben.
Ja, das ist wirklich gut, dass ihr da auch wirklich dieselbe Meinung habt. Ich meine, das würde auch sogar sagen, dass es auch ein bisschen genreabhängig ist, dass in manchen Fällen Leute dann wahrscheinlich wirklich diese übermächtigeren Charaktere brauchen, um eine Art Emanzipation darzustellen oder halt eben das Verständnis von Charakteren. Das ist gerade eine Sache, über die ich letztens auch noch nachgedacht habe. Möchte man einen Charakter verstehen oder möchte man ihn feiern? Also, ja. Ich finde halt immer dieses Verstehen, das bleibt länger. Ihr habt ja auch vor allem an Details gearbeitet, um die Neugier der Lesenden dann auch noch ein bisschen zu unterfüttern. Da gab es ja auch bei uns noch ein paar Sachen, woran wir gearbeitet haben. Also zum Beispiel diese Neugier durch mehr Gedanken von Mark zu stärken, vor allem bei Reden oder als Reaktion auf Erlebnisse. Was genau habt ihr da verändert?
Genau das, was Jan eben gesagt hatte. Ne? Wir haben versucht, uns in den Charakter tiefer hinein zu versetzen. Und ihm dann quasi die Fragen in den Mund zu legen, beziehungsweise in den Kopf zu legen, die sich uns an seiner Stelle stellen würden. Ne? Und da haben wir, glaube ich, ganz viel mitgemacht mit diesem Gedanken, mit diesem Hinterfragen. Ne? Was würde jetzt der Charakter denken? Ne? Der nimmt das ja nicht so einfach stoisch hin, was er jetzt gerade erlebt hat und sagt, ja, passt, ist passiert. Gut, ne, das war's, sondern der macht sich natürlich seine Gedanken dazu. Und da mussten wir auch erstmal hinkommen. Das hatten wir so am Anfang halt nicht so drinne, dass wir die eigene Gedankenwelt des Charakters oder gerade jetzt auch von Marc, wir haben es bei anderen Charakteren aber auch schon gemacht, da damit mit auftreten zu lassen und zu zeigen dann auch, ne, dass da auch eine Entwicklung passiert, ne, dass er sich Fragen stellt, ne, dass er vielleicht auch die Fragen des Lesenden formuliert, damit der Lesende sich auch wiederfindet zum Teil. Na, das haben wir sehr gut mit dir dann zusammen herausgearbeitet, diesen Punkt. Ja, und eben halt diese Auflösung von den Infodumps ist ein Teil davon gewesen, ne, in diese Gedankenwelt mit einzutauchen von den Charakteren und dann darüber auch zu zeigen, ja, es ist nicht alles selbstverständlich und nein, er ist auch nicht allwissend.
Ja, genau, diese Gedanken haben halt auch dazu geführt, dass sich die Lesenden jetzt weniger distanzieren und dass sie dem Charakter auch einfach näher sind und sich nicht ausgeschlossen fühlen von seinen Überlegungen quasi. Also, dass er dann nicht mehr seine Überlegungen alleine macht, sondern dass man dabei sein darf. Das stärkt quasi die Beziehung vom Lesenden und dem Charakter.
Genau.
Zum Schluss muss Marc ja auch eine bestimmte Entscheidung treffen. Ich sag jetzt natürlich nicht welche, weil dafür müsst ihr das Buch schon selbst lesen. Aber das war halt auch so ein Knackpunkt, an dem wir noch ein bisschen gefeilt haben. Denn anfangs war ja die Entscheidung noch so ein bisschen schneller gefällt von ihm. Und könnt ihr da, ohne zu spoilern, erklären, warum ihr das geändert habt?
Am Ende, also ich denke, da sage ich nicht zu viel, verbleiben drei Charaktere. Und für uns war einigermaßen klar, wie diese Charaktere das Erlebte verarbeiten und wie sie sich dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Und das ist ja das, was du beschrieben hast, dass es bei Marc dann relativ schnell passierte. Der Konflikt von Marc war aber auch der größte eigentlich und das war halt nicht gut abgebildet durch diese schnelle Entscheidung. Die Konflikte der anderen beiden Personen waren nicht so intensiv, aber auch vorhanden. Und da haben wir mit dir halt wirklich daran gearbeitet, dass sie darüber nochmal reden, also dass ein Dialog entsteht zwischen denen, dass es auch ein Streit entsteht, dass sie das auch nochmal selber reflektieren, wirklich nochmal, also von uns selber als in der Position dieses Charakters, nochmal zu überlegen, wie hätten wir denn gemacht? Wir hätten ja auch so nicht so schnell eine Entscheidung getroffen, dass wir die als Autoren quasi aufdiktiert haben, wer sich wie entscheidet, musste aber eingebettet werden in ein Verständnis für den Charakter. Mhm. Und ich glaube, da haben wir im Dialog mit dir das sehr gut hingekriegt, das halt nochmal umzusetzen und weiter auszubauen, zu erklären, nachvollziehbarer zu machen, auch wirklich den inneren Konflikt der Charaktere nachvollziehbar zu machen. Und das hat die ganze Szene definitiv stärker gemacht und auch, wie gesagt, für den Leser, wenn man sich in die Leserposition befindet, begibt. Ja, es macht es nachvollziehbarer. Man kann sich mehr in die Charaktere reinversetzen. So, also auch wenn man dann nicht einverstanden ist mit, wie der Charakter sich entschieden hat, muss man sagen, es passt dazu, wie er aufgebaut wurde.
Ja, genau. Das ist der Knackpunkt. Das Ende war für mich auch sehr mindblowing deswegen. Ja.
Ganz allgemein kann man zu dem Thema Konflikte auch noch sagen, dass wir eigentlich auch versucht haben, über alle Bücher, die wir bis jetzt geschrieben haben, dieses typische Schwarz-Weiß-Denken auszublenden, weil es das halt in der Realität auch nicht gibt. Ne? Es gibt nicht die Guten und die Bösen, ne? Sondern das ist oftmals eine Standpunktfrage. Ne? Es ist eigentlich eher alles irgendwie grau und der eine hat den Standpunkt, das eine ist schwarz, das andere ist weiß und der andere sagt, nee, das ist weiß, das ist schwarz. Und selbst eben halt Dinge, die dann in dem Moment vielleicht auch für den Leser als eine einfache Entscheidung aussehen mögen, können halt bei näherer Betrachtung eben halt doch nicht ganz so einfach sein und vor allen Dingen auch aus der Sichtweise des Charakters heraus. Und unter dem Aspekt haben wir das Ganze natürlich auch nochmal betrachtet und das zieht sich aber eigentlich oder soll sich eigentlich durch alle unsere Bücher so weit durchziehen, dass man jetzt schwer eigentlich am Ende sagen kann, die sind gut, die sind böse. Das ist halt wie im Leben. Das ist nicht alles so einfach immer.
Ja, Das stimmt. Also ich finde halt auch gerade am Ende, ans Ende gehört für mich auch immer eine Entscheidung. Die Entscheidung muss am Ende im Grunde immer schwer fallen, damit wir sie halt eben als einschneidender erleben. Also wir Lesenden. Wenn sie Mark halt zu leicht fallen würde, würde es die Lesenden auch weniger kümmern. Und andersherum, je schwerer sie ihm fällt, desto eher bewegt uns die Entscheidung halt auch über das Ende hinaus. Ich kann nur sagen, mich hat das Ende sehr lange mitgenommen. Also.
Ja, danke.
Ja, lest es, dann wisst ihr es auch.
Genau.
Was euer Buch ja auch noch so spannend macht, sind die ganzen Rätsel und Geheimnisse, die unter der Haupthandlung lauern. Also ich finde das Schreiben von Rätseln und Geheimnissen besonders schwer, weil man halt als AutorInnen so eine objektive Sicht einnehmen müssen, was die Lesenden verstehen und was sie nicht verstehen und was eben als Wissen frustrierend sein kann, wenn man immer nur so Häppchen gibt, aber es nicht verständlich ist. Und das war ja auch eben so eine Herausforderung, an der wir auch zusammengearbeitet hatten, wo es an die Entdeckung der geheimen Station ging. Könnt ihr euch da noch erinnern, wie es vorher war und was ihr da geändert habt?
Die Rätsel und Geheimnisse sind ja so ein bisschen vorgegeben durch den ganz großen Spannungsbogen, den wir ja in der ganzen Serie erzählen wollen. So, und da waren wir ja relativ früh und sagten, also das wird die ganz große Story sein, die wir erzählen wollen. Also wie gesagt, ganz am Anfang auch, wo wir noch nicht wussten, dass es 9 Bände werden, sondern vielleicht 1 oder 2 oder 3 oder was auch immer. Aber wir hatten diesen großen Bogen. Und jetzt, wo wir das Band 1 rausgebracht haben, Sven hat das vorhin schon erwähnt, sind wir ja schon beim Schreiben mitten im Band 8. So, das hat uns natürlich geholfen zu sagen, so, okay, dass wir Dinge aus dem Band rausgenommen haben und dann auf später verschoben haben, weil wir Dinge sagen, die wollen wir jetzt noch nicht erzählen. Ja. Wir wollen gewisse Dinge andeuten oder weil wir wissen, wo wir hinwollen, können wir auch Dinge andeuten. Also wir müssen nicht jetzt uns irgendwas überlegen für das Band 1 und später quasi darauf zurückreferenzieren und sagen, was wollten wir damit eigentlich sagen, sondern wir haben den großen Vorteil, sage ich mal, aus meiner Sicht, dass wir ja schon wissen, was wir eigentlich sagen wollen und jetzt da so Sachen reinstreuen können, die für uns ja gar keine Rätsel sind, aber für die Charaktere und damit natürlich auch für den Leser. Bei einigen Dingen hattest du geschrieben, ich erinnere mich dann irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was, aber es klingelt in meinem Kopf, dass also da versteht man irgendwie was nicht oder das ist noch nicht so ganz klar, was da passieren soll. Ja. Und dann sind wir nochmal in Dialog gegangen und gesagt, ja, wollen wir da mehr erzählen? Wollen wir vielleicht etwas später erzählen oder vielleicht früher oder schreiben wir mehr in diesen Band oder mehr in den nächsten Band? Wie gesagt, mit diesem großen Vorteil, dass wir ja die anderen Bände kennen, die noch kommen, also auch wenn sie noch nicht in Reinschrift sind, aber zumindest, dass wir wissen, was wir wo erzählen wollen, das hat sehr geholfen, irgendwie diese Dinge herauszuarbeiten. Und vor allem dann, wie gesagt, mit dir dann auch, dass du sagst, so, na, hier ist es nicht rund. So, ne? Und dann konnten wir das aber gegen die Gesamtstory dagegen legen und sagen, okay, ja, also das war, wir haben das gelesen und wir haben es verstanden, aber wie jemand, der diese Geheimnisse oder was die Auflösung sein wird, nicht kennt, ne, du in der Position, das hat halt sehr geholfen zu sagen, okay, da müssen wir ein bisschen mehr reinstreuen oder halt auch vielleicht weglassen.
Ja. Denn du hattest das ja auch eben gesagt, dass es im Grunde halt auch so ein Punkt war, die Charaktere einfach manchmal diese Fragen spiegeln zu lassen, die sie sich stellen. Also sie müssen es gar nicht verstehen, was da passiert. Wir Lesende müssen nur mitbekommen, dass sie es nicht verstehen, damit wir verstehen, dass es okay ist, dass wir es nicht verstehen sollen.
Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Der Charakter fragt sich etwas und muss es eigentlich nur zeigen, dass er sich das fragt, damit man weiß, ja, hier ist tatsächlich was offen, ne? Und es ist okay, dass das offen ist. Es ist jetzt nichts. Ich glaube, das hattest du irgendwann, glaube ich, auch mal geschrieben, Lektor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist ganz, ganz gut, dass die Charaktere sich da manchmal selber die Frage stellen, dass sie irgendwas nicht verstehen, dass das vermittelt wird, dass der Leser, der vielleicht auch gerade das nicht versteht oder nicht verstehen kann, nicht das Gefühl hat, er hat jetzt vor 20 Seiten irgendwas überlesen und blättert wie wild nochmal zurück und liest nochmal 3 Kapitel zurück und findet trotzdem nicht die Antwort. Das wollen wir natürlich vermeiden, dadurch, dass wir ihm auch zeigen, ja, du hast recht, es gibt dir irgendwas nicht zu verstehen, aber nein, du bekommst jetzt auch nicht die Erklärung dazu.
Genau, ja.
Dafür müsst du schon Band 2, 3, 4, 5 oder 9 kaufen.
Ja, exakt. Also im Grunde ist es ein Lesender an die Hand nehmen.
Ja.
Gab es generell Rückmeldungen von mir als Lektorin, die euch überrascht haben, also besonders in Bezug auf Dinge, die Lesende möglicherweise anders interpretieren?
So richtig überraschend jetzt nicht. Es gab da ein paar Punkte, da ging es besonders in Bezug auf das sogenannte Othering, also wo der Protagonist oder wichtige Charaktere irgendwelche Gedanken oder Beschreibungen vor sich haben oder der Lesende halt vor sich hat, die andere als andersartig darstellen. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das so aufgefasst werden könnte. Ne, das war mir so gar nicht bewusst und war auch nicht gewollt oder erwünscht in dem Fall. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, eine ältere Frau mit faltiger Haut beschrieben und so weiter, dass das vielleicht gar nicht so das Richtige ist in dem Moment, ne, dass man das irgendwie anders beschreibt. Ging auch vor allen Dingen auch um ethnische Herkünfte. Und Beschreibung der Personen an sich. Das war so eigentlich für mich die größere Überraschung, dass das halt irgendwie negativ aufgefasst werden könnte. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut dann wieder hingekriegt.
Genau, also aus dem Lektorat waren das auch die größten Punkte, wo wir gesagt haben, also meine ist ja meine Welt und ich habe gesagt, die ist schon relativ, sage ich mal, diskriminierungsfrei. Ich glaube nicht, dass Menschen grundsätzlich komplett davon irgendwann frei sein werden, irgendwie andere Gruppen, sei es andere Menschen oder auch andere Arten von Leben irgendwie diskriminierungsfrei zu betrachten. Ich versuche es natürlich in meinem eigenen Leben nicht so zu tun. Oft passiert es auch einfach, dass es nicht ist. Und ich dachte, wir hätten das gut herausgearbeitet und da hast du halt doch zwei, drei Sachen nochmal so aufgezeigt und gesagt, also ne, ist natürlich klar. Also es gibt natürlich Dinge, die haben wir in unserem eigenen Leben gar nicht erlebt. Ne? Also ja. Und dann ist es natürlich schwer, gewisse Dinge aus einer gewissen Perspektive zu betrachten. Also das war zwar keine Überraschung, aber hat nochmal so einen Augenöffner, war das auf jeden Fall. Zur Frage der Überraschung gab es etwas, das gar nicht bei uns dreien passiert ist, sondern dann, als das Buch rausgekommen ist, hat ein guter Bekannter das Buch gelesen und hat mir dann zwei, drei Fragen gestellt, hauptsächlich zu Marc, wo er dann sagte, so ja, er könnte sich das und das vorstellen. Ich dachte, das war nie unsere Intention, dass man darauf kommt. Aber total spannend, dass man das so rein interpretieren konnte. Und nicht ganz abwegig. Und ich glaube, ein Teil davon werden wir sogar noch mal ein bisschen in der Überarbeitung vielleicht mal einfließen lassen, dass man diesen Gedankenweg vielleicht noch mal folgen könnte.
Spannend.
Aber jetzt, wo er mir das so erklärt, warum er das denkt, denke ich, ja, das könnte man so interpretieren. Und das ist eigentlich total spannend.
Ach, ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig, aber wahrscheinlich...
Das können wir dann privat dann unter uns dreien spoilern, aber ohne das Publikum.
Ich wollte nur noch einmal ganz kurz erklären für die Hörenden den Begriff Othering. Dabei handelt es sich im Grunde konkret jetzt an einem Beispiel, wenn man jetzt Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben vorkommen lässt, aber dann nur die Schwarzen beschreibt, also sagt, okay, er hat eine braune Hautfarbe, es aber nicht bei Weißen macht. Also das würde eben hervorheben, dass quasi Schwarze anders sind, in Anführungszeichen. Und ja, genau, das ist halt eben so ein Ding. Selbst wenn man irgendwie sehr sensibel schreibt, kann es halt vorkommen, dass man dann eben nicht merkt, dass wir die Personen dann halt herausstechend beschreiben, die wir als anders wahrnehmen, ohne es zu merken. Und das ist etwas, woran man arbeiten kann. Und ich glaube, bei euch war es jetzt ein anderer Fall. Habt ihr da ein Beispiel, wo ihr daran gearbeitet habt? Also jetzt nicht unbedingt Othering selbst, sondern etwa, um unbewusst diskriminierende Töne zu vermeiden?
Ja, wir haben dadurch, dass wir unterschiedliche ethnische Herkünfte tatsächlich ja auch in unseren Büchern haben, da haben wir immer wieder geguckt, wie beschreiben wir die jetzt? Zum einen ging es natürlich auch darum, andere Begriffe zu verwenden als wir heute, weil wir ja von einer deutlich größeren, wir reden nicht nur von einem Planeten, ne, auf dem man jetzt den Kontinenten irgendwie die Leute zuordnen kann oder die Herkünfte zuordnen kann, besser gesagt, sondern die Menschheit hat sich ausgebreitet natürlich und so weiter und deswegen kann man da jetzt einfach nicht mehr sagen, es ist jetzt ein Asiat. Das kann man jetzt so nicht mehr sagen. Und da mussten wir natürlich an uns arbeiten und gucken, wie wir das jetzt am besten beschreiben. Mhm. Ohne da jetzt zum einen irgendwelche Begriffe zu verwenden, die vielleicht diskriminierend wirken könnten, ohne dass wir das wollen. Und zum anderen auch ins Setting passen. Ne? Das ja. war ja dann die andere Art und Weise, wo wir dann darauf eingehen mussten.
Ja, das fand ich auch sehr schön, dass ihr das so konkret auch angegangen seid und darüber nachgedacht habt. Was waren denn die größten Änderungen, die sich aus dem Lektorat ergeben haben und auf welche seid ihr da besonders stolz?
Also da ist, wir haben es schon erwähnt, den Einstieg in den Prolog. Mhm. Das war eine große Änderung. Und das Ende hatten wir auch schon erwähnt, diese ganze Diskussion, wie es zu der Entscheidung kommt. Und eine Szene, die wir wirklich dann auch deutlich ausgebaut haben, ist, naja, ohne zu viel zu spoilern, also es gibt eine Wanderung durch die Station, wo die Charaktere die so ein bisschen erkunden. Das ist eigentlich eine komplett neue Szene, die entstanden ist, die wir vorher so gar nicht hatten, die aber gerade die Charakterentwicklung vorantreibt, die Infodumps reduziert und ja auch viel mehr das emotionale Innenleben der Charaktere offenlegt. Und da, ja, also durch die Szene muss ich sagen, bin ich durchaus stolz, dass wir das noch eingebaut haben und die ist auch im Nachgang jetzt für mich immer wieder schön zu lesen.
Ja, das stimmt. Das sind viele Kapitel, die wir überarbeitet haben und auch verlängert haben. Der Umfang des gesamten Buches ist dadurch deutlich erhöht worden. Nicht nur ein ganzes Kapitel, auch die einzelnen Kapitel sind zum Teil länger geworden. Aber es hat halt am Ende die Geschichte einfach runder gemacht. Und deswegen muss ich sagen, also dieses Kapitel, wo sie durch die Station gehen, muss ich sagen, es ist in meinen Augen gut gelungen, ja.
Wie steht ihr jetzt eigentlich zum Inhaltslektorat? Wie standet ihr vorher dazu, falls ihr euch daran erinnert? Und würdet ihr es anderen AutorInnen empfehlen? Und wenn ja, warum?
Ja, also ganz klar war das für mich eigentlich schon ein Muss, ne, ein Inhaltslektorat, weil ich ganz genau weiß, wenn man jetzt große Geschichten schreibt, und selbst wenn man einen Co-Autor hat, der da einem quasi ständig auf die Finger guckt, dann verliert man manchmal selber den Faden und man verkünstelt sich in Dingen, die jetzt einfach der Story nicht nützen und auch unwichtig sind und einfach auch weggelassen werden können und das Ganze einfach nur aufblähen und kompliziert machen. Das war auch eines unserer großen Probleme, die wir tatsächlich hatten, dass wir auch außer uns Zweien eigentlich bis zu dir niemanden hatten, der wirklich mal mehr als nur 2-3 Zeilen im Buch gelesen hätte und uns dann auch irgendwie konstruktives Feedback hätte geben können überhaupt. Wir haben es durchaus versucht, aber so richtig durchgekommen sind wir da nicht. Keine Ahnung, warum, weiß ich nicht. Aber du warst eigentlich die erste Person, die das Buch von vorne bis hinten durchgelesen hat, beziehungsweise überhaupt mehr als ein Kapitel gelesen hat.
Ach, krass.
Außer uns zwei natürlich so, aber deswegen würde ich ganz klar sagen, ein Inhaltslektorat, einfach um zu gucken, dass alles rund ist, dass Handlungsstränge abgeschlossen werden oder offen bleiben, wo sie offen bleiben dürfen und nicht zu viel preisgeben oder zu wenig und am Ende der Leser mit einem riesen Fragezeichen dasteht und das zweite Buch gar nicht erst kauft, weil er gar nicht will, dass er dieses Fragezeichen bekommt. Ganz klar kann ich das in das Lektorat nur empfehlen.
Also ich denke da genauso und klar, es ist nicht schön, Kritik zu bekommen, aber das liegt natürlich auch daran, wie man selber durchs Leben geht, aber es ist ja kein Angriff auf die eigene Geschichte. Ne? Also die Geschichte, die das Buch erzählt, ist unverändert. Ne? Also das ist genau die Geschichte, die wir erzählen wollten. Du hast uns wirklich nur geholfen, sie halt besser zu machen, wirklich. Und es ist halt super hilfreich, jemanden zu haben, der sich wirklich damit auseinandersetzt und dieses Feedback gibt, weil Leute, es gibt durchaus Leute, denen wir das gezeigt haben und die das dann auch teilweise gelesen haben. Bei mir auch ein bisschen länger. Aber da kam dann so gut oder ja, okay und so. Ne? Vielleicht haben die es auch nicht für voll genommen, dass wir das wirklich herausbringen wollen. Ich weiß es nicht. Im Nachgang, die gleichen Leute, die das echte Buch dann gelesen haben, die haben sich dann anders geäußert. Also da hat man auch so einen Wechsel gemerkt, wie die Leute darauf reagieren. Und ich glaube, okay, beim zweiten Band wird das vielleicht auch anders sein, dass die dann vorher auch schon mal eine andere Rückmeldung geben. Und vor allem war es mir wichtig, ich kenne die ganze Welt. Ich weiß, was wir sagen wollen. Ich weiß, was wir andeuten wollen. Aber kommt das beim Leser so an? Mhm. Und da war das halt unheimlich nützlich, jemanden zu haben, der das wirklich professionell und auch mit Herzblut, also ich fand das unheimlich gut. Ich weiß nicht, wie andere Lektoren da arbeiten, aber ich fand, so wie du das gemacht hast, halt super, weil du bist ja wirklich auf die Geschichte eingegangen und hast halt wirklich den Inhalt bewertet und gesagt, also hier, dass das passiert, das war unheimlich emotional oder das hat mich total überrascht oder hier verstehe ich irgendwas nicht. Was ist mit dem Handlungsfaden? Wo führt er hin? Braucht ihr den überhaupt? Das hat unheimlich nochmal zur Reflexion für mich oder auch im Dialog mit Sven für uns dann dazu geführt, dass wir dann wirklich gesagt haben, so ja, das sind genau die richtigen Fragen, die man so als Feedback braucht. Ne?
Das freut mich riesig zu hören. Ganz abgesehen von dem Lektorat, worauf seid ihr im Buch 1, also jetzt wirklich im ersten Band, besonders stolz und was hebt eure Bücher von anderen Sci-Fi-Romanen ab? Eins kann ich schon mal sagen, was ich auf jeden Fall schon mal rausgehört habe, dass es eine so große Welt ist und sie über mehrere Bände geht. Das ist zumindest etwas, was ich auf jeden Fall so schön finde daran. Ja, aber ich bin auf eure Antwort gespannt.
War uns wichtig, dass das eben nicht schwarz-weiß ist, dass die Charaktere nicht übermenschlich erscheinen, dass das wirklich die Helden sind, wie das teilweise in einigen Serien, sei es Bücher oder filmisch, es sind die Protagonisten, aber es sind halt nicht die Helden in dieser Welt. Ne? Und das ist etwas, was ich viel, viel gelesen habe in verschiedensten Büchern, die von Professionellen oder halt auch im Selbstpublishing irgendwie, ich habe alles Mögliche gelesen. Und da gibt es manchmal Dinge, wo man sagt so, bis zu einem gewissen Grad okay, aber da fehlt irgendwie das Menschliche oder da fehlt irgendwie der innere Konflikt. Und zur Welt auch, dass man sagt, okay, entweder erfährt man zu viel oder zu wenig über die Welt und da versuchen wir halt auch so eine Balance zu treffen. Oft hat man das Gefühl, der erste Band, da wurden alle möglichen Ideen reingepackt und wenn der erfolgreich ist, dann macht man sich mehr Gedanken. Und da, denke ich, bin ich auch stolz drauf, das war ja die Frage, dass man sagt, okay, da haben wir wirklich uns viele, viele Gedanken vorher gemacht. Ne? Also wo wollen wir hin und was wollen wir darüber erzählen und dadurch auch die Chance gehabt, im Band 1 Dinge einfach wegzulassen, weil wir nicht darauf angewiesen sind, die da zu erzählen und dann zu gucken, sondern es ist der Plan, das später im Band 3 oder 4 erst zu erzählen.
Ja, dem kann ich jetzt nicht mehr ganz so viel hinzufügen. Also es passt eigentlich schon, was Jan soweit sagt. Also ich muss sagen, mir sind beim Schreiben oder beim Geschichtenerzählen eigentlich zwei Dinge besonders wichtig. Das sind die Charaktere und das ist die Geschichte. Mhm. Und wenn ich das so jetzt betrachte, bin ich da stolz drauf, dass ich das da in dem ersten Buch so geschafft habe oder wir das so geschafft haben, muss man ja sagen. Das ist ja keine Einzelleistung, das haben wir alle zusammen gemacht. Aber dass es so gelungen ist, ne? dass die Charaktere wirklich greifbare Charaktere sind und die Geschichte, auch wenn sie mit Band 1 noch nicht lange nicht zu Ende ist, zumindest schon mal einen guten Anfang genommen hat.
Da könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Also ich hoffe auch, dass jetzt viele Leute das Buch lesen und in die Geschichte einsteigen und dann auch wirklich dieses Gefühl erleben können, sich auf jeden Band dann zu freuen.
Das würde uns natürlich freuen, ja.
Und das ist der nächste Abschnitt, den ich jetzt auch ganz persönlich interessant finde. Ihr habt euch ja gegen klassisches Self-Publishing entschieden und einen Verlag gegründet. Jetzt bin ich ganz neugierig, wie es zu dieser Entscheidung natürlich kam und was die Vor- und Nachteile davon sind.
Also ich habe das tatsächlich überlegt, machen wir ein Band und dann machen wir ein Self-Publishing und bei Amazon und andere sind ja damit erfolgreich. Ich kenne tatsächlich einen Autor und da hat mich das so geprägt, als ich mich mal mit dem unterhalten habe, schon Jahre her, dass er auch so eine tolle Idee hatte es war auch ein Science-Fiction-Setting tatsächlich und das wurde halt von dem Verlag nicht genommen. So, okay. Also er war ein Verlagsautor und damals war Self-Publishing noch nicht so Thema, als wir darüber gesprochen haben, das kam erst danach und als es jetzt daran ging, wie gesagt, ich habe selbst viel gelesen, gerade über Amazon, Kindle habe ich zu Hause, dass man sagt, okay, ich lese hier also gerade im Urlaub, ne, Bücher, ein Buch nach dem anderen. Und da denke ich so, oh, einige sind richtig Perlen und richtig super und einige sind halt richtig schlecht. So. Ja. So. Und alle Stufen dazwischen. Mhm. Und da gab es dann so einen gewissen Anspruch an mich selbst sozusagen. Also was würde ich denn erwarten sozusagen? Und das Self-Publishing, so gut das ist, hat mir auch gesagt, aber ich möchte auch ein Buch, also man kann natürlich auch Print on Demand, machen wir letztendlich auch, aber so, und ich möchte, dass es eine ISBN-Nummer hat. Also es sollte halt einfach rund sein, nicht einfach, weil sonst kann ich auch einfach eine PDF erstellen und die irgendwo hingeben. Ich wollte es halt in Anführungsstrichen richtig machen, sozusagen. Also mit allem, was dazugehört, mit Lektorat, mit, wir haben ja auch einen Designer für das Cover gehabt und so weiter. Und eben nicht einfach nur irgendwie ein Buddy, der was macht, sondern wirklich einen professionellen Designer, den wir beauftragt haben, auch für das Setzen später. Für mich war das eigentlich ein No-Brainer sozusagen, sagen wir machen das und wir machen es professionell. So, also wir sind nicht darauf angewiesen, aber wir machen es professionell und wir haben auch vielleicht die Option, dann auch später andere Bücher, nicht nur unsere eigenen Bücher, sondern auch vielleicht von dann doch Bekannten oder so, die auch Ideen eingebracht haben, was sie gerne mal machen würden, ob sie es machen oder nicht, sei mal dahingestellt, ja, ich will dann niemanden beleidigen. Aber für mich hat sich das von Anfang an rund angefühlt, zu sagen, wir machen das. Für mich hat sich das von Anfang an rund angefühlt, das als in so ein Konstrukt zu gießen und zu sagen, das ist, wir sind die Autoren, wir haben Pseudonym auch und wir haben dann den Verlag und all diese Dinge, diese Konstrukte erzwingen für uns selber den Qualitätsanspruch, den wir an uns selbst haben.
Ja, dem kann ich auch nur noch ein bisschen was hinzufügen. Also wir haben damit alles selber in der Hand. Kannst du auch noch mal wiederholen. Also wir machen das tatsächlich als Hobby, das Schreiben. Das ist nicht unser Beruf. Damit verdienen wir jetzt noch nicht so viel Geld. Aber dafür haben wir halt auch Berufe, die uns zeitlich sehr stark in Anspruch nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn wir jetzt unser Manuskript irgendwie an 20 Verlage gegeben haben und ein halbes Jahr drauf warten müssen, bis wir mal ein Vielleicht bekommen oder wir überlegen es uns, ob wir es durchgehalten hätten, tatsächlich das dann wirklich zu veröffentlichen. Das hat natürlich den Riesenvorteil, wenn du den Verlag hast, ne, kannst es das Werk nicht ablehnen. Ne? Ja. Das ist de facto so. Das ist für mich auch einer der größten Vorteile, dass wir jetzt hier nicht einen langen Prozess haben mit Manuskript rumschicken und warten auf Antwort. Zum anderen, ne, haben wir dadurch, dass es ein eigener Verlag ist, eine finanzielle Absicherung. Wir haben kein persönliches Risiko. Aber auf der anderen Seite, als Nachteil kann man natürlich sagen, ist es eine deutlich größere finanzielle Belastung. Ein Verlag will auch gegründet werden. Das kostet auch Geld. Selbst wenn man jetzt Print on Demand macht, also sprich keine Lagerbestände irgendwie aufbauen müsste für sein Buch oder sonst irgendwas, trotzdem kostet es eine Menge Geld. Es sind auch jährliche Kosten, die damit verbunden sind. Das ist ein Unternehmen, ganz klar. Jeder, der ein Unternehmen hat, der weiß, dass er da seine jährlichen Abschlusssachen hat, die er jedes Jahr hat, und das kostet Geld und das muss man natürlich irgendwie vorhalten, ne? Und da muss man gucken, dass man da auch mit hinkommt. Also das wäre jetzt nichts, wenn wir jetzt ein einziges Buch geschrieben hätten und wissen, das ist vorbei und das war's, dann wäre das nichts dafür gewesen.
Okay, verstehe. Ja, im Grunde beantwortet das schon einen Teil der Frage, aber vielleicht habt ihr da noch etwas anderes. Und zwar, was habt ihr generell aus dieser Gründung vom Verlag gelernt? Also würdet ihr diesen Weg auch anderen AutorInnen empfehlen? Also was du schon meintest, dass du es jetzt nicht AutorInnen empfehlen würdest, die jetzt ein Buch schreiben, richtig?
Also jedem würde ich es definitiv nicht empfehlen. Dadurch, dass wir zu zweit sind, war das auch schon mal so ein Punkt, dass halt auch gewisse Dinge halt auch dann klar müssen, wir sind die beiden, die Eigentümer und die Gesellschafter des Verlags zu gleichen Teilen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie einig sein, aber trotzdem ist es halt wirklich nochmal so eine eigene Instanz, also zumindest für mich ist es so, dass wir sagen, okay, das eine ist meine persönliche Entscheidung und das andere ist wirklich dann diese Position des Verlages einzunehmen und sagen, wollen wir das so machen? Ne? Also das ist nochmal nicht einfach nur, ich hab da Bock drauf, sondern ich muss mich mit meinem anderen Gesellschafter auseinandersetzen und das durchdenken und eine Business-Entscheidung treffen. Ja. Ich würde sagen, für uns passt es. Wenn ich das aber alles alleine gemacht hätte, dann hätte ich es nicht gemacht, ganz ehrlich.
Ja, also wenn man mehrere Autoren kennt, die drauf und dran sind, Bücher zu schreiben und auch rauszubringen, dann wäre das in meinen Augen zumindest eine Prüfung wert, ne, wenn man sich mit denen einigermaßen versteht. Das muss man natürlich auch sagen und bringt ja nichts, wenn man da dann intern streitet über die Gründung vom Verlag und dann am Ende wieder alle auseinandergehen. Das hilft ja auch keinem weiter. Aber wenn man jetzt mehrere Autoren kennt und zusammen was rausbringen möchte, ist das, glaube ich, eine Alternative, bevor jetzt jeder einzeln irgendwo hingeht und was rausbringt, das tatsächlich mal zu tun. Ne? Also Verlag heißt ja nicht, wie schon gesagt, ne, dass man jetzt hier eine Druckerei hat und die Bücher alle selber druckt und einzeln verschicken muss. Ne? Es gibt so viele Geschäftsmodelle mit E-Book und Print on Demand und so weiter, wo man das alles nicht hat und dadurch auch relativ wenig Kosten hat, was das angeht. Ne? Die größten Kosten entstehen beim Buchdruck, das ist nun mal so.
Wisst ihr schon, was als nächstes für euch ansteht? Also arbeitet ihr erstmal an der Reihe weiter oder habt ihr ja auch schon gesagt, dass ihr auch schon mit anderen Projekten liebäugelt, aber wahrscheinlich fokussiert ihr euch jetzt erstmal nur auf diese Reihe, richtig?
Das ist so. Dafür ist es zu viel Zeit, die das kostet tatsächlich. Band 2 bin ich gerade oder sind wir gerade am Überarbeiten. Band 2 erfährt auch eine etwas größere Überarbeitung tatsächlich, weil uns da sehr, sehr viele Ideen noch mit dazugekommen sind. Das wird bei anderen Bänden eher nicht der Fall sein. Da wird die Überarbeitung hoffentlich nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber Band 2 wird quasi, ich glaube, ich übertreibe nicht, Jan, wenn ich sage, das wird fast verdoppelt vom Inhalt her. Und und irgendwann zwischendrin wollen wir natürlich auch mit Band 8 weitermachen, weil wir wollen natürlich auch das Ende sehen, auch wenn wir das Ende schon so einigermaßen kennen. Aber trotzdem, der Weg dahin ist auch ein Abenteuer. Aber ist ganz klar, zumindest in meinem Kopf, ist selten Stillstand, was Geschichten angeht, auch zu ganz anderen Genres und Szenarien. Und zumindest auf Stichwortebene halte ich immer mal wieder fest, wenn ich irgendwelche Ideen habe zu irgendwelchen anderen Geschichten, die erzählt werden müssen. Wer weiß, vielleicht komme ich dann irgendwann einmal auch dazu noch.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein langer Weg, den ihr euch da, ich möchte nicht das Wort sagen, aufgebürdet habt. Weil es ist ja was Schönes. Ihr habt ja auch großen Spaß daran und das merkt man. Es ist schön zu wissen, dass die Reise im Grunde noch so lange ist.
Ja, also ich habe auch viele Gedanken. Also klar, machen wir jetzt das zweite Buch. Die Überarbeitung, ganz neue Szenen kommen da rein, die wir erzählen wollen. Was wir halt auch vom ersten Buch gelernt haben, was wir jetzt aus den anderen Bänden dann wieder zurückportieren, was wir sagen, okay, das müssten wir dann doch mal da sagen. Die zweite Staffel sozusagen kommt mir auch immer wieder in den Sinn. Da habe ich dann auch mal irgendwelche Ideen. Tatsächlich auch noch Ideen, die wir gar nicht in dieser Geschichte erzählen können, aber die zeitgleich vielleicht in der gleichen Welt spielen, mit ganz anderen Charakteren, die dort irgendwas erleben. Da habe ich auch mal irgendwelche Ideen. Schreibt mir die dann auch so nebenbei auf. Da werden wir mal gucken, wie wir damit vielleicht irgendwann mal umgehen. Keine Ahnung. Genau. Und Sven hat natürlich auch so seine anderen Szenarien, Genres schon mal vorgestellt. Sind auch super spannend. Also bin ich quasi auch in meiner Position als Gesellschafter des Verlages, würde ich sagen, da hätte ich auch Bock, das die Geschichte herauszubringen. Aber die Zeit ist endlich und es ist halt letztendlich leider, für uns beide nebenberuflich und als Hobby. Und ja. Aber es wird nicht langweilig.
Ganz bestimmt nicht.
Abgesehen von dem Verlag und Self-Publishing, was würdet ihr anderen AutorInnen empfehlen?
Jeder Autor, der irgendwie eine Idee hat, soll einfach dranbleiben, sich nicht abbringen lassen, vor allen Dingen von eigenen Zweifeln. Die hatte ich auch oder die hatten wir auch. Und schon gar nicht von anderen, die an einen zweifeln oder vielleicht einfach nicht sehen oder das als Spielerei abtun oder als fixe Idee. Und natürlich ganz klar, kann ich es nur wieder unterschreiben, ne? Einen guten Lektor, eine gute Lektorin suchen, das hilft ungemein.
Wenn Leute fragen, wie habt ihr das gemacht und so weiter, sagst du, wir haben quasi 16 oder 15 bis 16 Jahre jetzt quasi daran gearbeitet, so, ne? Also ich habe mal geguckt in meinen ganzen E-Mails-Archiven, wann ich das erste Mal so Sven eine Mail geschickt habe, gesagt, so, und hier so ein paar Dokumente aus meiner Welt. Und das waren so, wie gesagt, rund 16 oder jetzt fast 17 Jahre. Und das ist natürlich eine enorm lange Zeit, ne, für irgendein Projekt, wo viele zwischendurch gesagt haben, so, warum macht ihr das? Oder, das wäre mir ja viel zu anstrengend. Also so Leute, die einen so gar nicht bös gemeint, aber weil die halt aus ihrem eigenen Leben kommen und für sich das eben nicht sehen würden. Ja. Und das muss man eben aushalten und sagen so, ne, okay, also und da hilft es natürlich, so ein Team zu sein, ne? dass man sagt, okay, zusammen gegen die Welt ist besser als alleine gegen die Welt. Ja, also wenn man wirklich jemandem was raten soll, sagen, holt euch Leute, die euch unterstützen. Nimmt es nicht übel, wenn Leute sagen, okay, ne, das ist doch alles doof, was ihr macht, aber findet eben die Leute in der Community oder im Privaten, die euch dabei unterstützen, die wirklich auch Feedback geben und es halt einfach auch gut mit euch meinen. So.
Manchmal ist Bestärkung auch einfach nur schön.
Ganz klar.
Habt ihr noch letzte Worte, zum Beispiel, wo kann man euer Buch finden?
Also wir haben uns beim Verlag Lieferbare Bücher registriert, das hat eine ISBN-Nummer, daher kann man das eigentlich überall bestellen, wo man Bücher bestellen möchte. Wir arbeiten nebenbei auch noch irgendwie an einem Internetauftritt oder Social Media, da haben wir auch ein paar lustige Ideen, wie wir das umsetzen wollen, vielleicht mit Instagram oder so, aber das ist halt nochmal Arbeit on top. Ne, also genau, es ist halt am Buch arbeiten und dann noch das machen. Das heißt, das ist in der Priorität definitiv darunter. Aber erstmal findet man das Buch bei allen großen Buchhandlungen im Online-Bereich, aber halt auch wirklich bei der Buchhandlung um die Ecke kann man sich das mit der ISBN-Nummer bestellen, wenn man da den lokalen Buchhandel.
Habt ihr eine Präferenz?
Eigentlich nicht, aber also von Bekannten, die das Buch bestellt haben, habe ich mitbekommen, dass das halt bei Thalia oder Hugendubel sehr gut funktioniert hat. Mhm. So, auch schnell da war.
Das stimmt, das kann ich auch so bestätigen. Ja, und was uns wirklich weiterbringt, sind Rezensionen natürlich, weil haben wir noch nicht so viele. dadurch wird ein Buch bekannt und ja.
Genau, das möchte ich auch noch einmal betonen. Lasst Jan und Sven bzw. Jonas Simmons unbedingt eine Rezi da, wenn ihr das Buch gelesen habt. Und wenn ihr es auch bei Amazon gelesen haben solltet, dann erst recht. Also sowieso Rezi immer. Bei Amazon, wenn ihr es von Amazon bestellt habt, dann dann werden die Bewertungen halt immer nochmal abgevotet, wenn man das Buch selbst bestellt hat. Deswegen.
Ist es auch als Print und als E-Book verfügbar?
Also Rezis sind extrem wichtig für die Reichweite von Büchern und nur so können wir garantieren, dass es auch mehr von der Welt im Deep Space zu erleben gibt. Also wirklich, wirklich unterstützen. Ich möchte mehr von der Welt hören. Deswegen wollte ich auch einfach noch einmal sagen, wenn ihr gerne Science Fiction lest und Lust habt auf Abenteuer, Spannung und Charaktere, die nicht unbedingt die Entscheidung treffen, die man erwartet, kann ich euch Deep Space, die verlorene Station, sehr empfehlen. Vor allem, weil diese Reihe euch lange begleiten wird und wir über die Bände hinweg merken, wie sich die Welt verändert. Das finde ich ja immer besonders toll. Das habe ich jetzt auch schon zigmal erwähnt. Das erwähne ich auch gerne noch einmal. Und vor allem die grauen Charaktere, dass es halt eben kein Schwarz-Weiß-Denken ist. Und es ist sensibel geschrieben. Also lest es, rezensiert es, unterstützt unsere Co-Autoren und den Verlag Agira Spiedes. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in eurem frisch gebackenen Verlag, viele LeserInnen und ganz viele Rezis voller Wertschätzung, die ihr auch verdient habt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön für eure Zeit und danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne, ja.
Wenn ihr schon dabei seid, lasst dem Podcast auch gerne eine Rezi da. Dafür braucht ihr bei eurem Podcast-Anbieter nur auf die Sternanzahl zu klicken. Ganz easy. Und wenn ihr eine Minute länger Zeit habt, kann man bei einigen Podcast-Anbietern sogar eine Rezi schreiben. Danke fürs Zuhören. Schöne Lesewochen, kreative Schreibstunden. Macht's gut, schreibt gut. Bis in 2 Wochen.